Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Viele Menschen treibt ja die Sorge vor einem womöglich drohenden neuen Faschismus um. Davor, dass viele Menschen mittlerweile scheinbar achselzuckend rechtsextreme Parteien wählen. Sei es auf Landesebene oder sei es bei der Europawahl. Wie wir Faschismus verstehen können, darüber rede ich jetzt mit Peter R. Neumann. Politikwissenschaftler, Extremismusforscher, er lebt in London und forscht als Senior Fellow am King's College. Hat viel über die Mechanismen von Radikalisierung geforscht und zuletzt hat Peter R. Neumann über die Logik der Angst geschrieben, als eine Wurzel von Rechtsextremismus. Guten Tag nach London, Herr Neumann, grüß Sie.
Hallo, guten Tag.
Sie haben mir bei anderer Gelegenheit schon mal gesagt, dass Sie es wichtig finden, auf die richtigen Worte zu achten. Also nicht rechtsradikale oder auch rechtsextreme Parteien mit Faschisten einfach gleichzusetzen. Jetzt nicht, weil die unbedingt harmloser seien, sondern weil man eben korrekt analysieren muss, wie die ticken, um ihnen auch begegnen zu können. Dieses Gespräch ist jetzt eine Weile her. Heute, für wie berechtigt halten Sie die Sorge, von der ich gesprochen habe, die manche umtreibt vor einem heutigen neuen Faschismus?
Ja, die Sorge ist natürlich berechtigt. Die Frage ist, ob man das als Faschismus bezeichnet. Der Faschismus war zuerst mal ein historisches Phänomen in Italien, zuerst dann in Deutschland. Und das, was die Rechtsextremen heute wollen, oder viele Rechtsextreme zumindest, ist nicht unbedingt ein Zurück zu dieser Zeit, sondern sie arbeiten an einer, ja, illiberalen Demokratie. Sie wollen die Demokratie von innen aushöhlen. Und das passiert dann nicht, indem man mit Fackeln durchs Brandenburger Tor läuft. Das ist die falsche Erwartung. Das passiert nach und nach, Schritt für Schritt. Und irgendwann ist dann die Demokratie weg. Und deswegen ist die Erwartung Faschismus, glaube ich, die falsche. Die Erwartung ist, glaube ich, eher ein langsamerer und nicht minder gefährlicher Prozess.
Was da die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede sind und wie wir Faschismus verstehen können, darüber wollen wir jetzt reden. Und ich habe Sie gebeten, mir zu sagen, welchen Buchklassiker Sie uns mitbringen wollen, aussuchen wollen, der uns hilft, die Mechanismen von Faschismus zu verstehen. Und Sie haben ein Buch ausgesucht, dessen Titel ist längst sprichwörtlich geworden. Der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler. Vor gut 100 Jahren ist das schon das erste Mal erschienen. So lange geht das Abendland also schon unter. Und ich würde behaupten, heute haben wirklich die wenigsten von uns dieses Buch wirklich gelesen. Das sind ja zwei Bände, je nach Ausgabe fast 1500 Seiten, aber jeder kennt den Titel. Was glauben Sie, Herr Neumann, hat ausgerechnet diesem Buch so eine schillernde Aura bis heute verpasst?
Also es war ja schon beim Erscheinen ein Riesenerfolg. Es ist rausgekommen 5 oder 6 Wochen vor dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918. Oswald Spengler hat es geschrieben und es hat absolut die Stimmung der Zeit getroffen. Es war eine, ja, tief pessimistische Stimmung und da kam dieses Buch, wo er prophezeit hat, mit dem Westen, mit uns, mit unserer Zivilisation geht es im Prinzip bergab, das ist nicht aufhaltbar und das, was jetzt passiert mit dem Ersten Weltkrieg, das ist eigentlich nur der Anfang vom Ende. Und ich habe zumindest gelesen, dass der Untergang des Abendlandes in der Weimarer Republik das meistverkaufte Sachbuch war. Also schon damals war es ein Bestseller.
Und auch unglaublich viel diskutiert, ne? Er hat mal geguckt, also es gibt dazu Kommentare von Thomas Mann, Ernst Jünger, Heidegger, Erich Kästner. Ich könnte jetzt minutenlang weiterreden. Alle, wirklich alle haben sich zu Spengler verhalten. Was war das für ein Nerv, den er da getroffen hat?
Er hat genau den Nerv getroffen, dass viele das Gefühl hatten, es geht nicht mehr so weiter. Es ist eigentlich alles im Niedergang und dass da Prozesse am Gange sind, die eigentlich über die Tagespolitik hinausgehen. Und dann kam dann eben Spengler mit seiner Theorie und das ist ja eine Geschichtstheorie. Er sagt ja, das ist bei allen Hochkulturen in der Welt so gewesen. Es gibt 1000 Jahre des Aufstiegs, da geht's nach oben und dann gibt es 1000 Jahre des Niedergangs. Und genauso wie eine Pflanze oder ein Mensch eine Phase der Reife und des Blühens hat, kommt dann irgendwann der Punkt, wo er altert und irgendwann stirbt. Und er hat eben gesagt, unsere Zivilisation ist genau an diesem Punkt.
Das ist ja ganz spannend, weil das zum einen so eine biologistische Sprache ist. Das hat er sich ja so auch bei Goethe geliehen. So, es gibt diesen Begriff der Morphologie, also so Dinge als lebende Entwicklungen zu beschreiben. Also, dass da wirklich die Rede ist von Geburt, Reifung, Blüte, Verwesung. Also wirklich Kultur als eine organische Einheit. Und dieser Gedanke, dass das quasi so ein natürlicher, zyklischer Ablauf ist, das ist ja ein komplett anderes Geschichtsbild als die Idee, dass sich Geschichte weiterentwickelt. Jetzt nicht unbedingt ohne Brüche, aber dass das eine Fortentwicklung ist.
Richtig. Und ich glaube, er hatte das nicht nur von Goethe, das geht ja zurück bis in die Antike. Spengler war ja selbst ein Philologe, hat über griechische Philosophie promoviert und hat sich dort offensichtlich dieses Bild entliehen.
Das heißt aber auch, der Untergang war für ihn eigentlich der natürliche Lauf der Dinge.
Das war der natürliche Lauf der Dinge und die Parallele, die er besonders entwickelt in seinem Buch, das ist der Übergang von der griechischen zur römischen Antike. Und er argumentiert eben, die griechische Antike, das war eine Kultur in seiner Definition, das war eine blühende Kultur, da ging es voran, da wurden neue Ideen entwickelt, das war eine tolle Zeit und dann kamen die Römer und haben übernommen und dann wurde im Prinzip alles dekadent, da gab es keine neuen Ideen mehr und ab dem Punkt ging es eigentlich bergab. Und er argumentiert eben, an genau diesem Punkt war die westliche Zivilisation Anfang des 20. Jahrhunderts angekommen. Und Sie haben recht, das ist ein ganz anderes Weltbild als das der liberalen Moderne. Liberale Moderne bedeutet, dass man optimistisch ist, dass im Prinzip jede Generation macht einen Fortschritt, es wird immer besser, es hört niemals auf. Das waren so ungefähr die Ideen, die auch von Leibniz kamen, aus der Aufklärung. Und das, was Spengler hier entworfen hat, das war genau das Gegenteil. Es geht bergab und nichts kann das aufhalten.
Hat er diese Lust am Untergang, diese Angstlust, hat er die erfunden?
Nein, die hat er nicht erfunden. Also wie gesagt, es geht, im Prinzip kann man das zurückverfolgen bis in die Antike.
Und ach, dort auch die hat Angst auch viele.
Genau. Und dort gab es auch die Idee des Weltenbrands, die Spengler dann wieder neu formuliert hat in seinem Buch. Die kommt eigentlich aus der Antike und auch in den, ja, 2.000 oder 3.000 Jahren dazwischen gab es immer wieder zyklische Theorien, wo Leute gesagt haben, im Prinzip alles, was nach oben geht, muss auch wieder runterkommen. Sogar in der islamischen Welt, zum Beispiel Ibn Khaldun hat eine ganz wichtige Theorie formuliert, die genau das argumentiert. Also er war nicht der Erste, auch wenn er das von sich selbst behauptet.
Sie beschreiben in Ihrem eigenen Buch jetzt die Logik der Angst, wie sehr diese Angst eigentlich ein Kernelement nicht nur Rechtsextremen, nicht nur reaktionären, sondern generell konservativen Denkens ist. Warum zieht sich das so durch?
Ja, Konservative sind im Prinzip pessimistisch. Das ist das Gegenbild zu den Optimisten, zu den Liberalen, zu den Linken, die an Fortschritt glauben, die glauben, es geht immer weiter bergauf. Da sind die Konservativen eher skeptisch und Konservative schauen auch häufiger zurück. Und auch das hat ja Spengler gemacht. Viele von uns sagen, das Mittelalter, das war eine dunkle Zeit. Spengler hat auf das Mittelalter geschaut und gesagt, das war eine wunderbare Zeit. Da gab es stabile Institutionen, da gab es den Landadel, die Kirche. Da gab es eine würdige Existenz für die Menschen und Institutionen, die ihnen Halt gegeben haben. Und all das hat die Moderne zerstört durch diesen Fortschrittswahn. Er hat die Leute individualisiert. Und Individualismus, was für Liberale wiederum etwas sehr Positives ist, ist für Spengler etwas unglaublich Negatives. Es ist etwas Anorganisches. Das ist der Anfang vom Ende. Der Großstadtmensch, der intelligent ist, irreligiös, unfruchtbar. Das war für ihn die Negativvision. Das Mittelalter, was für viele von uns eine dunkle Periode ist, war für ihn die positive Vision.
Diese Angst vor der Großstadtmoderne, damit können wir vielleicht mal einen großen Sprung in die Gegenwart und in die jüngere Vergangenheit, die letzten Jahre machen. Da haben wir ja viele rechtsextreme Bewegungen, die diese Angst aufgreifen. Pegida ist eine, die es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr gibt, aber die haben dieses Abendland sogar im Namen geführt. Aber was sind das heute für Ängste, die heute von rechtsextremen Bewegungen aktiviert werden?
Ja, ist im Prinzip die, ja, Clausewitz hat mal gesagt, jeder Krieg ist anders, hat eine andere Grammatik, aber die Logik ist immer dieselbe. Und ich glaube, auch das ist hier der Fall. Natürlich ist die Grammatik, also die Themen, die jetzt aktuell artikuliert werden, die sind anders, aber die Logik ist eigentlich immer noch dieselbe. Es gibt unglaublich viel Verunsicherung. Wir leben in einem Zeitalter der Krisen. In den letzten 10 Jahren hat eine Krise die nächste gejagt. Und wir wissen aus den letzten 200 Jahren der Analyse von rechtsextremistischen Bewegungen, das sind immer die Zeiten, in denen Rechtsextreme Erfolg haben. Denn sie artikulieren diese Ängste, sie amplifizieren diese Ängste und sie lenken sie in die Richtung eines politischen Projekts. Ganz besonders identifizieren sie meistens eben auch Sündenböcke, die dafür verantwortlich sind, dass es bergab geht. Und sie artikulieren eine Vision, eine Utopie und diese Utopie und Damit kommen wir wieder zu Spengler, ist eigentlich eine rückwärtsgewandte Utopie. Sie geben eigentlich vor zu sagen, wir können wieder einen Zustand herstellen, wie er vor 30, 50, 100 Jahren existiert hat. Wir drehen die Uhr zurück. Wir können wieder zurück in die 80er oder 90er, als es noch keine politische Korrektheit gab, als es noch nicht so viele Ausländer oder Immigranten gab. Wir können das wieder herstellen.
Das ist
die Logik der Angst und die Logik von vielen rechtsextremistischen Bewegungen.
Und das ist eine Logik, die eben immer einen Sündenbock aufzeigt. Das haben Sie gerade schon gesagt. Eine besondere Spielart scheint mir aber jetzt in der Gegenwart auch zu sein. Dieser Angstgrusel, der mit dieser fast irgendwie so perfide romantischen Vorstellung verbunden ist, der Westen begehe quasi Suizid. Können Sie das erklären?
Ja, das ist ja auch bei Spengler ganz, ganz stark. Also, dass gesagt wird, im Prinzip das, was uns groß gemacht hat, zerstört uns. Irgendwann sind wir dann so erfolgreich, sind wir dann so effizient und so intelligent, dass wir dekadent werden, dass wir im Prinzip das, was uns eigentlich groß gemacht hat, dass wir das nicht mehr zu schätzen wissen, dass wir es übertreiben mit liberalen Ideen und dass das uns letztlich zugrunde richtet. Ein gutes Beispiel, das Spengler auch immer wieder formuliert, ist die Idee der Menschheit. Ja, also Spengler sagt, die Menschheit, Menschenrechte, das gibt es gar nicht. Das ist genauso, wenn Sie sagen, die Gattung der Schmetterlinge hätte eine gemeinsame Idee oder einen gemeinsamen Plan. Die Menschheit hat keine gemeinsame Idee, keinen gemeinsamen Plan. Es gibt unterschiedliche Kulturen, die haben größtenteils nichts miteinander zu tun. Und es sollte uns eigentlich auch nicht motivieren, irgendwelche Menschenrechte zu formulieren. Es gibt keine universellen Rechte. Also diese Idee, dass es eine Menschheit gibt, das ist für ihn eine dekadente Idee, die letztlich zur Zerstörung unserer Kulturen beiträgt, weil wir zum Beispiel dadurch unsere Grenzen aufmachen und alle Leute reinlassen.
An anderen Punkten scheint mir Spengler eine deutlich ambivalentere Figur zu sein. Also heute im Rechtsextremismus gehört, glaube ich, ohne Frage Rassismus, Antisemitismus mit dazu, auch wenn es häufig anders genannt wird, Ethnopluralismus und was es da für Verschleierungsvokabeln gibt. Bei Spengler aber, der hat zwar Mussolini begeistert, verehrt, aber die deutschen Nationalsozialisten, die waren ihm so in ihrer Art und Weise zu primitiv. Den Antisemitismus, ja, den fand er zu primitiv, obwohl er ja selber doch auch Antisemit war. Was ist das für ein merkwürdiges Verhältnis?
Ja, also es ist, ich bin großer Kritiker von ihm, aber da muss man ihn tatsächlich so ein klein bisschen in Schutz nehmen. Also erstmal ist in dem Untergang des Abendlandes für die Zeit, man muss es ja aus der Zeit heraus beurteilen, für die Zeit ist nicht besonders viel Antisemitismus drin. Und was drin ist, ist meistens sehr verschlüsselt. Und dann kam es natürlich noch dazu, dass er, wie Sie bereits gesagt haben, kein so besonders großer Fan der Nazis war. Und die Nazis waren auch keine besonders großen Fans von ihm. Vor allem, weil seine Vision ja letztlich nur eine des Untergangs war. Also er hat ja im Prinzip argumentiert, man kann nichts tun. Wir sind dem Untergang geweiht und irgendwann kommen diese sogenannten Cäsaren, das waren in seinem Buch sehr negative Figuren, die dann die Macht übernehmen und dann den Untergang nochmal neu beschleunigen. Was die Nazis natürlich glaubten, war, dass Hitler als Cäsar etwas sehr Positives war und dass er die Wiedergeburt schafft. Aber eine Wiedergeburt gab es bei Spengler nicht. Also der Spengler hatte von seiner Theorie her zwar die negative Kritik der Weimarer Republik im Angebot, aber er hatte keinen Ausweg und das hat den Nazis auch nicht gefallen.
Die wollen den neuen starken Mann und das ist dann ja wieder vielleicht auch Absolut. Die Parallele zur Gegenwart. Make America Great Again und was wir da alles für Slogans haben. Wenn wir heute wieder eine solche Angstlust beobachten, die wird ja vielleicht auch geschürt im politischen Diskurs, der mir doch zunehmend scharf erscheint. Es gab jetzt ein Erschrecken, wenn es plötzlich dann doch auch Gewalttaten im Wahlkampf gibt. Trotzdem, wie beobachten Sie das, wenn auch demokratische Parteien untereinander immer härter reden, sich gegenseitig Extremismus vorwerfen, wohlgemerkt die Demokraten untereinander. Zu was raten Sie da?
Ja, also ich rate natürlich zur Mäßigung. Ich denke, das war ja, auch wenn wir uns die Geschichte der Weimarer Republik anschauen, das ist ja jetzt keine besondere historische Erkenntnis, aber das wissen wir alle aus der Schule. Die Tatsache, dass sich die demokratischen Parteien nicht zusammengetan haben gegen die Extremisten, hat ja den Extremisten quasi die Möglichkeit gegeben, diese Republik von innen auszuhöhlen. Und die Weimarer Republik war keine schlechte Republik. Das war eine gute, das war die erste richtige deutsche Demokratie. Und das ist natürlich die Lehre, dass wir als Demokraten im Zentrum der Politik aufpassen sollten, dass wir durch unser eigenes Verhalten nicht möglicherweise den Extremisten noch Türen öffnen. Und dass wir natürlich mit anderen Demokraten anders umgehen sollten als mit Extremisten.
Also da nicht politische Angst schüren, im Privaten, ganz persönlich, wenn ich jetzt Menschen erlebe, die glauben, ihr Abendland geht unter und politisch wegdriften, was kann ich im Persönlichen tun?
Ja. Also ich glaube, dass etwas ganz Positives an der liberalen Moderne, also der Art von Bewegung, in der wir momentan leben, ist natürlich Optimismus und Hoffnung. Optimismus und Hoffnung zu geben ist etwas Wichtiges, aber das bedeutet eben auch nicht, Probleme zu verschweigen. Ich denke, eine der wirklich tollen Sachen an unserem System, an einer freiheitlichen Demokratie, was uns unterscheidet von allen anderen autoritären oder totalitären Systemen, ist die Kritikfähigkeit. Also auch Probleme zu erkennen, sie zu besprechen, sie zu diagnostizieren, aber sie dann auch zu richten. Also zu sagen, es gibt Probleme, ist kein Problem. Daraus dann einen ewigen Pessimismus zu rekonstruieren, zu sagen, es gibt keine Hoffnung mehr, das ist der Fehler. Zu sagen, es gibt ein Problem, ist richtig, aber es dann versuchen zu richten, das wäre die liberal-moderne Lösung, die sich dann eben auch gegen die Extremisten richtet.
Und gegen den Untergang des Abendlandes. Peter R. Neumann im Deutschlandfunk Kultur. Sein eigenes Buch zum Thema heißt Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln. Und wir haben jetzt über diese Logik anhand dieses Klassikers von Oswald Spengler gesprochen. Der Untergang des Abendlandes. Das sind zwei Bände insgesamt, je nach Ausgabe, so knapp 1500 Seiten. Das bekommen Sie antiquarisch oder in diversen Neuauflagen oder auch komplett kostenlos bei diversen Anbietern online. Herr Neumann, Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Rabhandl.